Ja, einen schönen guten Morgen. Pastor Volker Rehder und ich haben heute Morgen die Rollen getauscht, hat er ja vorhin schon gesagt. Versprochen, es bleibt die Ausnahme. Quasi-Modogenity heißt der Sonntag heute. Ich musste daran denken, als vorhin die Kinder weggeschickt worden sind, wie die neugeborenen Kinder. So sollten wir sein, wenn wir uns Gott nähern. Sind die Kinder ein Vorbild für uns? Wir haben jetzt auch ein paar sehr intensive Wochen, die hinter uns liegen. Die Osterzeit, zuerst die Fastenzeit. Die ist ja schon seit Ostersonntag vorbei. Haben Sie gefastet? Also ich kenne eine Person zumindest, die wirklich heftig gefastet hat. Die hat auf Kaffee verzichtet. Weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Das war also sehr, sehr beeindruckend. Die Karwoche ist auch vorbei. Karwoche war für uns als Gemeinde eine sehr intensive Woche. Wir hatten ein paar zusätzliche Veranstaltungen. Das haben wir zum ersten Mal dieses Jahr gemacht. Etwas, was für mich persönlich sehr, sehr tiefgehend, sehr intensiv war, was mir sehr viel gebracht hat. Die Osterfeiertage sind vorbei, die Ferien sind vorbei. Ein paar Schokohasen sind vielleicht noch übrig geblieben und ein paar hartgekochte Eier. Spätestens morgen hat uns der Alltag wieder. War das mal wieder alles? Ostern? Ostern ist noch nicht vorbei, zum Glück. Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Das Grab war leer, so berichten uns die Evangelien. Und Jesus ist, das berichten sie ebenfalls, etlichen Personen erschienen. Ein paar Frauen ganz zu Anfang, den verängstigten Jüngern, Thomas, der Zweifler, der Zwilling, er durfte seine Hände in Jesu Wunden legen. Und zwei der Jünger haben ihn sogar auf dem Weg nach Emmaus begleitet und dort mit ihm gegessen. Davon haben wir letzten Sonntag gehört. Und doch war seitdem für die Jünger alles anderes. Nichts war mehr so, wie es gewesen ist. Jesus kam und ging, unerwartet, unverfügbar, so hat er es Andreas Mang letzte Woche ausgedrückt. Und einige von ihnen haben Jesus nicht mal erkannt. Die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus, sie haben nicht gemerkt, dass es Jesus war, der da mit ihnen ging. Maria Magdalena hat ihn für den Gärtner gehalten. Aber alle haben sie tief in ihrem Herzen gespürt, es ist der Herr, es ist Jesus, der ihnen da begegnet ist. Und ganz zu Anfang, als er den Jüngern erschien, hat er ihnen auch gleich einen ersten Auftrag gegeben. Er hat ihnen gesagt, geht mir voraus nach Galiläa, dort werdet ihr mich treffen. Und genau da setzt der heutige Predigttext ein und ich möchte ihn gerne mal lesen. Da steht in Johannes 21, die ersten 14 Verse. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot, fuhren hinaus auf den See, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus in dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus geht zum Boot, zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie, ebenso die Fische. Das war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Diese Geschichte steht ganz am Ende des Johannesevangeliums. Es ist eigentlich ein Nachtrag, ein Postskriptum. Das Johannesevangelium wäre eigentlich mit dem Kapitel 20 abgeschlossen. Es gab so ein Schlusswort und normalerweise hätte das Evangelium sein können. Aber Johannes oder vielleicht auch einem seiner Schüler, da weiß man nicht heute genau, wer es geschrieben hat, aber einer von ihnen, dem war es noch nicht wichtig, dieses Kapitel anzuhängen. Warum? Wissen wir nicht so genau heute mehr, aber vielleicht ahnen wir es, wenn wir uns den Text jetzt mal genauer anschauen. Mich hat es mit seiner ungewöhnlichen, geheimnisvollen Stimmung fasziniert und tief berührt. Ich habe die Predigt mal überschrieben, Frühstück mit Jesus. Gehen wir einfach mal gemeinsam durch den Text durch. Also einige Tage nach der Auferstehung begegnen wir 7 der Jünger wieder in Galiläa. Was mit den anderen ist, wissen wir nicht, vielleicht waren sie alle dort, aber diese 7 stehen dort am Ufer des Sees Tiberias, auch besser bekannt unter dem Namen See Genezareth. Er hatte beide Namen. Der See liegt ungefähr 170 Kilometer Luftlinie von Jerusalem, im Norden von Jerusalem. Und heute braucht man etwa so 2,5 bis 3 Stunden mit dem Auto, wenn man durch das Westjordanland fährt. Damals war das eine Wanderung von einer knappen Woche, 170 Kilometer. Und dann war man im Norden des Sees in Kapernaum oder in seiner Nachbarstadt Bethsaida. Aus dieser Stadt stammten Petrus und sein Bruder Andreas. Und auch Philippus, der Jünger, stammte aus Bethsaida. Sie waren wieder zu Hause. Jesus war ihnen in Jerusalem begegnet. Sie bekamen den Auftrag, geht mir voraus nach Galiläa und dort werdet ihr mich sehen. Dort sind sie jetzt, wieder zu Hause. Da, wo alles irgendwann mal vor 3, 4 Jahren begonnen hatte. Die 7 standen am Abend am Strand von Kapernaum und blickten versonnen auf das Boot von Petrus, das dort am Ufer lag. Neben Petrus standen Jakobus und Johannes, die beiden Söhne des Zebedäus. Die 3 waren Berufsfischer. Und Thomas stand dabei, den man den Zwilling nannte, der dem Jesus seine Wunden gezeigt hatte. Auch Nathanael war dabei. Nathanael stammte aus Kana, ein Ort ganz in der Nähe von Kapernaum. Auch ein Ort, der bekannt war. Dort hatte Jesus einmal auf einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelt. Und dazu noch 2 weitere, nicht mit Namen genannte Jünger. Was nun? Da sind sie angekommen, von Jesus haben sie nichts weiter gehört. Was machen wir jetzt? Was sollen sie machen? Da gab es ihre Familien, die Familie von Petrus wohnte noch in Kapernaum oder Bethsaida, in einer von diesen Orten. Es gab Leute zu versorgen. Sie selber waren hungrig. Was liegt da näher als das, was Petrus dann sagte? Ich bin da mal fischen. Wir kommen mit, sagten die anderen unisono. Was sollten sie auch sonst tun? Der Alltag hatte sie wieder eingeholt. Im Morgengrauen rudern sie zum Ufer. In der Abenddämmerung fahren sie also auf den See hinaus, wie sie es gewohnt waren, wie man das als Fischer so tut. Und eine ganze harte Nachtschicht ackern sie auf dem See und fangen nichts. Keine einzige mickrige Sardine, gar nichts. Leere Netze, Schweiß, Hunger. Und im Morgengrauen geht es wieder zurück zum Land. Sie rudern zurück in Richtung Kapernaum, nähern sich dem Ufer. Eine ganze Nacht geschuftet, mit leeren Händen stehen sie nun da, alles umsonst. Kennen Sie das? Bestimmt. 3 Tage lang gearbeitet, einem Report, einem Bericht und plötzlich braucht ihn der Chef nicht mehr. Ein bisschen später kriegt die Beförderung der Kollege. Oder man hat den ganzen Tag sich abgeplagt im Haushalt und am Abend merkt es niemand. Eine ganze Woche mit Kundengesprächen verbracht und keinen einzigen Verkauf getätigt. Alles umsonst. Manchmal blickt man man blickt auf ein ganzes Jahr zurück und fragt sich, für was die ganze Mühe eigentlich gut gewesen war. Vielleicht blicken Sie sogar auf Ihr ganzes bisheriges Leben zurück und fragen sich, um was alles in der Welt hat das bloß gebracht? Wo ist Jesus in der ganzen Zeit gewesen? Warum mutet er mir das zu? Aber da steht Jesus am Ufer, im Zwielicht des Morgengrauens sehen die Jünger nur seine Gestalt und erkennen ihn nicht. An der Grenze zwischen Nacht und Tag, zwischen Dunkelheit und Licht, am Ufer zwischen Meer und festem Land, da steht Jesus und wartet auf sie. Steht Jesus und wartet auf uns. Er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid, wie es mit den Jüngern aussieht. Er weiß auch Bescheid, wie es um uns steht. Er weiß Bescheid, wie es um dich steht, um deinen Frust, deine Enttäuschung. Er hat gesehen, wie du dich abgemüht hast mit all deinen Fragen. Und er war die ganze Zeit bei dir. Ja, er mutet uns manchmal Niederlagen zu, Versagen, Mühen, sinnlose Mühen, wie wir denken. Das erspart er uns nicht. Kinder nennt er die Jünger in diesem Text. Ein Begriff, den er ganz, ganz selten nur in der Bibel auftaucht als Ansprache für die Jünger. Kinder, ich habe es zweimal im Johannesevangelium gefunden, in einer Situation, wo es um ein ganz vertrautes Gespräch ging. Und auch hier wieder eine Ansprache, sehr vertraut, voller Zuneigung und Mitgefühl. Hey Jungs, ich habe wohl nichts zu essen, oder? Eine Frage, die nicht provoziert, die sie nicht bloßstellt. Nein, war die ganz einfache, lapidare, frustrierte Antwort. Nichts gefangen. Manchmal nutzt Jesus diese beiläufigen Fragen, um zu sehen, ob die Menschen die Wahrheit über sich selbst kennen und zugeben. Na, worüber habt ihr euch denn unterhalten, fragt er die Jünger einmal, als sie sich darüber gestritten hatten, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Oder die Frau am Brunnen fragt er, na, wo ist dein Mann denn? Eine Frau, die 5-mal verheiratet war. Und hier, na, wie geht's? Irgendwas gefangen? Natürlich kennt er in allen Fällen die Antwort. Die Reaktion der Jünger, ein ehrliches Nein. Keine Ausreden, keine Lügen, kein Meckern. Sie gestehen einfach ihre Niederlage ein. Und das ist alles, was Jesus hören will. Vielleicht auch von uns. Man probiert doch mal was anderes, sagt Jesus. Wie wäre es mit der rechten Bootshälfte? Schmeißt da mal eure Netze über die Reling. Da steht ein Unbekannter am Ufer und rät den Profis, etwas für einen Fischer völlig Unsinniges zu tun. Bei Tageslicht nochmal die Netze auswerfen. Wer macht denn sowas? Die Fische sind doch sowieso verschwunden, sobald die Sonne ausgeht. Und dann auch noch auf der rechten Seite. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und trotzdem, sie tun es. Sie tun es, ohne nachzufragen, ohne zu meckern. Da muss wohl eine ganz enorme, geheimnisvolle Autorität in dieser Stimme gelegen haben. Sie werfen ihre Netze nochmal aus. Routine, 1000-mal getan, 1000-mal gemacht. Aber diesmal sind die Netze voll, zum Bersten voll. Sie können es nicht mal mehr ins Boot hochziehen. So voll sind die Netze und das bei 7 starken jungen Männern. Sie schaffen es nicht, das Netz ins Boot zu bringen. Spätestens jetzt sollte Petrus ein Déjà-vu gehabt haben. Im Lukas-Evangelium ganz zu Anfang wird berichtet, wie Petrus schon mal nach einer erfolglosen Nachtschicht von Jesus den Auftrag bekam, noch einmal die Netze auszuwerfen. Auch da war der Fang gewaltig und er füllte 2 komplett leere Fischerboote bis oben hin. Damals warf sich Petrus vor Jesus nieder, sagte ihm, Jesus, ich kann nicht mit dir gemeinsam weitergehen. Ich bin schuldig und du bist heilig. Geh weg von mir. Aber Jesus hat Petrus damals berufen, ihm nachzufolgen, nicht mehr um Fische zu fangen, sondern um Menschen für Jesus zu gewinnen. Auch Johannes und Jakobus waren damals mit dabei und fast genau das Gleiche, dasselbe erleben sie nun. Der Jünger, den Jesus liebte, das war Johannes selber, so nannte er sich manchmal selber in seinem Evangelium, der Jünger, den Jesus liebte, der sensible und nachdenkliche Beobachter, der erkennt die Situation sofort. Er sagt, es ist der Herr. Wie schon so oft begreift der Johannes, was Jesus sagt und tut, hat eine sehr viel tiefere, eine sehr viel mehr aussagende Bedeutung als das, was wir einfach nur hören. Da ist sehr viel mehr dahinter. Und er hat sofort erkannt, das ist Jesus, der uns da begegnet. Petrus, ganz typisch für ihn, wird von seinen Emotionen übermannt. Er reagiert ganz typisch, zieht sich seine Kleider an, seine Oberkleidung, die haben nackt damals gearbeitet in der Nacht, und stürzt sich ins Wasser, krault in Richtung Ufer. Er wollte schwimmend vor den anderen bei seinem Herrn sein. Er wusste, da ist noch was zwischen uns, zwischen Jesus und mir. Da ist noch nicht alles in Ordnung. Er hatte ihn schließlich dreimal verleugnet, dreimal verraten vor der Hinrichtung Jesu. Und trotz dieses Verrats von damals, ist es vielleicht noch gar nicht mal mehr als anderthalb oder zwei Wochen her, trotz dieses Verrats flieht er nicht vor Jesus, sondern schwimmt zu ihm. Ganz im Gegensatz zu Judas, der weggelaufen war. Er sucht Jesu Nähe vor den anderen. Da muss noch was geklärt werden. Man kann natürlich jetzt fragen, warum haben die Jünger Jesus erst jetzt erkannt, nach diesem enormen Fischfang? Auch die Emmaus-Jünger, sie erinnern sich vielleicht an letzte Woche, auch sie hatten Jesus nicht erkannt, obwohl er neben ihnen ging und sie stundenlang mit ihm sprachen. Maria Magdalena, die Jesus zum ersten Mal nach der Auferstehung sah, hielt ihn sogar für den Gärtner. Ich glaube, dass die Freunde Jesu damals einfach nicht damit gerechnet hatten, einen von den Toten Auferstandenen zu begegnen. Mitten in ihrem Alltag, mitten in ihrem alltäglichen Dingen, da war ein Wunder für sie wie dieses auch völlig unerwartet und fremd. Außerdem wird auch nichts über das Aussehen von Jesus gesagt. Und doch haben sie ihn sofort erkannt an der Art, wie er handelte und auf der Art und Weise, wie er mit ihnen sprach. Könnte uns nicht passieren, dass wir Jesus nicht erkennen würden, wenn er uns begegnet. Ich weiß nicht, wie oft erkennen wir Jesus in unserem Alltag nicht? Er handelt und redet zu uns und in unserem alltäglichen Trott bemerken wir es nicht mal. Oder zu spät oder zu laut ist der Lärm um uns herum und wir sind mit Dingen beschäftigt, die uns völlig blockieren. Vielleicht sind es aber auch gerade die alltäglichen Beschäftigungen, in denen Jesus uns begegnet. Oder ein Wort, das wir hören oder lesen. Oder die Begegnung mit einem Menschen. Wir sind schon viele Bettler über den Weg gelaufen, aber die Begegnung mit diesem einen, die hat mir einen ganz besonderen Stich in die Seele versetzt. Es war irgendwann gegen Ende meines Studiums. Ich war nach einem Arbeitstag auf dem Weg nach Hause, bin durch eine Seitenstraße gegangen, eine komplett menschenleere Seitenstraße. Da kam dieser junge Mann auf mich zu, ein ärmlich gekleideter, dürrer junger Mann, der mir ein handbeschriebenes Schild entgegenhielt. Ich war in Gedanken, ich las irgendwas von Hunger, von Spende, von Hilfen, aber ich fühlte mich nur gestört und bedrängt und schüttelte den Kopf und ging einfach weiter. Der Gedanke an diesen Mann ließ mich nicht los. Die ganze Zeit musste ich dran denken und ich dachte, da habe ich was verpasst. Ich hätte ihn nicht ignorieren dürfen, ich hätte ihm etwas geben müssen, ein Wort, ein Blick, etwas Geld. Der Druck wurde innerlich so groß, dass ich irgendwann umkehrte und ihn suchte. Ich bin zurück in die Straße, in die Seitenstraßen, in die Nebenstraßen. Ich konnte ihn nicht mehr finden, er war weg. Vielleicht war mir Jesus dort in einem seiner geringsten Brüder begegnet, ich weiß es nicht. Aber ich ahnte, ich hatte eine Chance verpasst. Die Jünger erreichen mit ihrem Boot das Ufer im Schlepptau, das prall gefüllte Netz. Es wird nicht gesagt, ob Petrus vor ihnen da war oder nach ihnen. 100 Meter kraulen mit Kleidung ist auch nicht so einfach, kostet auch seine Zeit. Aber es erwartete sie noch eine ganz andere Überraschung. Das Essen war schon fertig. Jesus hatte zwar gesagt, bringt mir ein paar Fische mit, aber das Essen war schon fertig. Frühstück. Vor einem Kohlenfeuer brutzeln Fische, frische Fische. Und daneben liegt frisches, knuspriges Fladenbrot. Jesus weiß, was die Männer in dieser Situation brauchen. Sie sind müde und sie sind hungrig. Es ist ihnen kalt, vor allen Dingen dem tropfnassen Petrus. Und Jesus gibt ihnen zu essen. Licht und Wärme am Kohlenfeuer, Gemeinschaft mit ihm, keine Vorwürfe, keine Belehrungen, sondern das, was sie in dieser Situation jetzt wirklich brauchen. Obwohl Jesus nicht darauf angewiesen ist, bittet er die Jünger doch von ihren eigenen Fischen was mitzubringen. Sie sollen zum Frühstück, zum gemeinsamen Essen beitragen. Jesus wertschätzt ihren Beitrag. Petrus läuft zum Netz, zieht es ans Ufer und dabei zählen sie gleich mal ihren Fang. 153 große Fische. Es ist ungewöhnlich, dass so eine Zahl in der Bibel steht. Wer ist schon drin interessiert, ob es 153 oder 145 oder 182 Fische waren? Es war Johannes aber wichtig zu betonen, es waren 153. Da gibt es jetzt eine ganze Menge Interpretationsversuche in der Theologie, in der Geschichte. Ein paar ganz witzige Zahlenspiele sind dabei, aber eine Sache, die mir ganz realistisch erschien, war das, was ein zeitgenössischer Zoologe sagte. Er sagte, es gibt genau, mit dem Wissen der damaligen Zeit, es gibt genau 153 Fischarten auf der Welt. 153 als Zahl der absoluten Fülle, der Gesamtheit. Wenn Jesus damals zu den Fischern früher gesprochen hatte, sie sollten Menschen fischen, Menschen für Jesus gewinnen, dann war das wieder so eine Erinnerung für sie. Der gewaltige Fang dieses Morgens sollte sie daran erinnern, dass Menschen aus allen Völkern und Nationen Glieder der Gemeinde Jesu werden würden. Eine Erinnerung an ihren Auftrag. Aber jetzt kommt erstmal her frühstücken, sagt Jesus. Und die sieben stellen sich um das Feuer, um Jesus, und Jesus ist ihr Gastgeber. Er lädt sie zum Essen ein, er verteilt das Brot an sie und gibt ihnen von den Fischen. Wenn man ein bisschen zurückblättert, fast wörtlich, heißt es so auch bei der Speisung der 5000. Die Jünger werden den Hinweis verstanden haben. Brot und Fisch werden verteilt, alle werden satt. Und natürlich die Erinnerung an das Brotbrechen beim Passamahl, das, was wir als Abendmahl kennen. Wieder lässt Johannes in seiner Erzählung diese zeitlose Bedeutung dieser Szene durchschimmern. Vergesst nicht, was ich für euch getan habe. Ich bin immer bei euch. So ist Jesus, er möchte uns Gutes tun, Zeit mit uns verbringen. Keiner musste mehr irgendwas fragen, alle spürten es, wussten es. Es ist der Herr. Ja, und dann natürlich gab es noch dieses Kohlenfeuer, das ist ja interessant. Ne? Der Strand lag wahrscheinlich voll von trockenem Treibholz, aber Jesus grillt die Fische auf einem Kohlenfeuer. Wieso? Wenn man mal ein bisschen durch die Evangelien blickt, gibt es nur eine einzige Stelle, wo von einem Kohlenfeuer die Rede ist. Und das war im Hof des hohen Priesters. Soldaten standen um dieses Kohlenfeuer und wärmten sich und warteten darauf, dass dem Gefangengenommen Jesus das Urteil gesprochen wurde. Petrus gesellte sich dazu. Er wollte schauen, was mit Jesus passieren würde. Aber er wurde erkannt und zur Rede gestellt. Dreimal stritt er ab, an diesem Kohlenfeuer stehend, Jesus zu kennen. Er verfluchte sich sogar selber. Und nun stand er wieder an einem Kohlenfeuer und bestimmt erinnerte sich an das letzte Kohlenfeuer, an dem er stand. Wenn er zusammen mit Jesus sein wollte, das wurde ihm klar, da musste er sich der Wahrheit über sich selber stellen und zugeben, wer er ist und was er ist und was er getan hatte. Vor Jesus nützen ihm keine Masken, auch uns nicht. Wieder steht Petrus also vor einem Kohlenfeuer, vielleicht mit gesenktem Kopf. Aber jetzt steht er da zusammen mit Jesus, mit seinen Freunden. Es ist warm, es ist hell, es gibt was zu essen, es gibt frischen Fisch und Brot. Jesus lädt zu sich ein, mitten in unserem Alltag, egal was hinter uns liegt. Ein südafrikanisches Sprichwort sagt schön, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Hier endet unser Text über die dritte Begegnung der Jünger mit Jesus. In dieser Übersetzung steht, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte. Luther übersetzt das mit, Jesus offenbarte sich seinen Jüngern. Ein starkes Verb. Es heißt, er zeigte den Jüngern, wie er wirklich ist. Die Geschichte in diesem Kapitel geht noch etwas weiter. Petrus hat noch ein sehr tiefgehendes, seelsorgerliches Gespräch mit Jesus und bekommt noch einmal seinen Auftrag erneuert. Wenn man ein bisschen weiter blättert, kommt dann direkt die Apostelgeschichte und direkt im ersten Kapitel sehen wir, dass alle Jünger wieder zurück in Jerusalem sind. Auch die sieben, sie sind alle wieder zurückgekehrt und warten, was Jesus ihnen zu sagen hat. Lukas beschreibt dann, dass Jesus ihnen regelmäßig, fast täglich erschien und mit ihnen über das Reich Gottes sprach. bis er dann eines Tages vor ihren Augen von Gott in sein Reich geholt wurde. Die Begegnungen mit dem allmächtigen, dem gegenwärtigen Gott in Jesus Christus hatten die Jünger verändert, völlig verändert. Nichts war mehr so wie zuvor. Jesus hatte durch sie sein Evangelium, seine gute Nachricht verbreitet, in alle Welt bis zu uns heute. In gewisser Weise sind wir einer der 153 Fische, wir hier heute Morgen. Manchmal sagen Menschen ja, dass sie die Lehren von Jesus eigentlich ganz gut finden, aber mit einigen Dingen, da können sie nun wirklich nichts anfangen. So Wunder wie Wasser zu Wein oder übers Wasser gehen, Tote auferwecken, seine Feinde lieben, Schuld vorbehaltlos vergeben. Also so bestimmte Aspekte der christlichen Lehre, kann man die so einfach akzeptieren? Aber wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und jetzt hier und heute lebt, dann müssen wir alles akzeptieren, was er gelehrt hat. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann ist es in der Tat egal. Der springende Punkt ist also nicht, ob das, was Jesus gelehrt hat, ob uns das gefällt oder nicht, ob wir das realistisch finden oder nicht, sondern der springende Punkt ist Jesus von den Toten auferstanden oder nicht? Die Jünger damals wussten, Jesus ist von den Toten auferstanden. Sie hatten keinen Zweifel daran. Und die das von ihnen hörten, wussten auch, wenn das, was die Jünger uns erzählen, wahr ist, dann ist nichts mehr so, wie es gewesen ist. Dann ist für uns auch nichts mehr so, wie es gewesen ist. Dann brauchen wir vor nichts mehr Angst haben. Nicht vor den Schwertern der Römer, nicht vor Hunger, nicht vor Einsamkeit, vor Spott oder vor Krebs oder was auch immer. Dann ist alles anders. Paulus schreibt im Epheserbrief einen ganz starken Satz. Er sagt, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt hat. Jesus ist von den Toten auferweckt worden. Und das ändert alles, auch für uns heute. Erinnern Sie sich noch an den Psalm 22, den Volker Reda vorhin vorgelesen hat? David klagt da Gott sein Leid. Ein Leid, das genau wie das Leiden von Jesus am Kreuz klingt. Und dann kommt plötzlich dieser kurze Satz. Du hast mich erhört. Und das ändert alles in diesem Psalm. Danach, nach diesem Satz, kommt nur noch Jubel und nur noch Freude über das, was Jesus getan hat. Der Herr lebt und ist da. Wir müssen uns nur auf ihn einlassen und vielleicht mal auch im Glauben das Netz auf der anderen Seite auswerfen. Er weiß, wie es dir geht. Am Ende einer langen, beschwerlichen Nacht, da wartet er auf dich. An den Grenzlinien unseres Lebens, da steht er und wartet zwischen Nacht und Tag, zwischen Dunkelheit und Helligkeit, am Ufer, zwischen dem unsicheren Meer und dem festen Land. Er wartet, um deinen Hunger und deine Sehnsucht zu stillen, deinen Mangel zu beheben, um dir Wärme, Geborgenheit und Gemeinschaft anzubieten. Frühstück mit Jesus. Eine kleine Geschichte noch zum Schluss. Ein Erlebnis einer solchen Grenzlinienerfahrung. Ich glaube, ich habe sie vor vielen Jahren schon an dieser Stelle mal erzählt. Es war für mich keine Nacht, sondern ein Tag, der vergangen war. Einer von den Tagen, die man wirklich vergessen kann. Es gab nur Ärger, nur Frust, nur Enttäuschung. Und ich war abends vor dem Zubettgehen wirklich erschöpft und missgelaunt und ärgerlich und haderte mit Jesus. Warum das alles? Was sollten solche Tage, wo wirklich alles schief läuft? Vergeudete Zeit. Alles umsonst. Und plötzlich war da dieser eine einzige, ganz glasklare Gedanke in meinem Kopf. Zähl mal. Zähl mal? Ja, zähl mal deine Tage. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Aber na gut, ich nahm mir meinen Taschenrechner und rechnete aus 365 Tage mal Anzahl meiner Lebensjahre plus Anzahl der Tage seit meinem letzten Geburtstag plus Anzahl der Extratage durch die Schaltjahre nach meiner Geburt. Alles eingetippt, gleich 20.000. Ich traute meinen Augen nicht. Ich hatte mal eine ganz besondere Beziehung zu Zahlen. Da habe ich mich mein Leben lang mit beschäftigt. Ganz besonderen Bezug zu Zahlen, die haben mich immer begleitet. Also das konnte nicht sein. Ich habe nochmal meinen Rechner genommen, meinen Kalender genommen, habe nochmal gerechnet. Gleich 20.000. Nicht 19.472 oder 21.612, 20.000. An diesem Tag war mein 20.000. Geburtstag. Das Ergebnis war erstaunlich. Mein totaler Frust verwandelte sich schlagartig in Dankbarkeit und Freude. Jesus hatte mich daran erinnert, was ich ihm schon alles zu verdanken hatte. Fast so wie den Jüngern am See Genezareth. Jesus lebt. Kein frommes Märchen, sondern erfahrbare Realität in unserem Alltag. Amen.